Jo, dann fange ich mal an. Geht das so oder muss ich noch näher ans Mikrofon? Ja, auch von mir erstmal hallo. Es sind ja doch auf jeden Fall mehr, als ich erwartet habe, die hier gekommen sind. So. Ja, wie die Überschrift verrät, werde ich euch heute was über das Konstrukt des politischen Extremismus erzählen.
Noch verrät er nichts.
Ach so. Ah ja. Jetzt, wie die Überschrift jetzt verrät, werde ich euch heute was über das Konstrukt des politischen Extremismus erzählen. Ich habe den Vortrag wie folgt gegliedert. Ich will anfangen mit der Totalitarismustheorie, worin die Extremismustheorie auf jeden Fall ihren Ursprung hat. Dann will ich euch ein bisschen was über Uwe Backes und Eckhard Jesse erzählen. Das sind so die bekanntesten Vertreter der Extremismustheorie. Ich will euch einmal erzählen, so ein bisschen, wie deren Werdegang war und wo die anhand so von ein paar Aussagen, wo die politisch zu verorten sind. Dann komme ich direkt zur Extremismustheorie und erzähle da nochmal was zu, wie die sich aufbaut. Und zum Schluss kommen wir dann zur Kritik und eigentlich auch zum wesentlichen Teil des Vortrags. Wie gesagt, ich fange an mit der Totalitarismustheorie. Da gibt es zwei große Werke. Das ist einmal Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft von Hannah Arendt. Das ist 1955 in deutscher Verfassung erschienen. Und dann gibt es noch, was 1956 erschienen ist, Totalitarian Dictatorship and Autocracy. Und ein Jahr später erschien das eben unter dem Titel Totalitäre Diktatur von Karl Joachim Friedrich. Und Karl Joachim Friedrich hat auch in der Originalfassung mitgearbeitet, zusammen mit Brzezinski oder Zbigniew Brzezinski. Ich glaube, so spricht man den guten Herrn aus. Daran anschließend, also nachdem ich euch was über diese beiden Totalitarismuskonzeptionen erzählt habe, möchte ich euch noch was über Ernst Nolte erzählen. Und der ist halt, ich weiß nicht, vielleicht sagt er ein paar Leuten was, der ist halt im Rahmen dieses Historikerstreits, hat er auf sich aufmerksam gemacht. Und das war schon, oder man kann da auf jeden Fall totalitarismus-theoretische Ansätze sehen, wie er eben den Zusammenbruch der Weimarer Republik interpretiert und wie es dann dementsprechend zum deutschen Faschismus kam. Vorweg, erstmal, alle beiden Konzeptionen vom Totalitarismus haben irgendwie gemeinsam, dass sie sowohl den Stalinismus als auch den deutschen Faschismus als totalitäre Herrschaftssysteme betrachten. Ich fange aber jetzt mit Arendt an, und bei Arendt ist auf jeden Fall wichtig, die sieht es genauso, aber bei Arendt ist halt eben der zentrale Moment vom Totalitarismus sind die Konzentrations- und Vernichtungslager, weil in diesen Konzentrations- oder Vernichtungslagern ihrer Meinung nach etwas für den Menschen nicht mehr Begreifbares produziert wurde. Das ist etwas, was ihrer Meinung nach in den Erzählungen oder in den Erzählungen von Menschen, die das eben miterlebt haben, immer mitgeschwungen ist. Und über dieses nicht mehr Begreifbare wird dann eben jegliche Empathie und Leidenschaft vernichtet, die ein Aufgebären gegen dieses Grauen, was da passiert ist, hätte auslösen können. Das heißt, sie meint, durch diese Konzentrations- und Vernichtungslager wären die Menschen im Grunde eigentlich nicht mehr so wirklich in der Lage gewesen, nachzuvollziehen, was da gerade um sie herum passiert und irgendwie politisch was dagegen zu unternehmen. Was bei Arendt aber eben auch wichtig ist, dass sie eben zum Beispiel die DDR im Gegensatz zu Brzezinski und Friedrich explizit nicht in ihre Totalitarismus Konzeption mit einbezieht, weil sie eben sagt, dass quasi die Sowjetunion nach Stalins Tod, da wurden diese Vernichtungslager nach und nach abgeschafft und damit wurde eben auch der zentrale Moment vom Totalitarismus abgeschafft. Damit sind eben die Konzentrations- und Vernichtungslager bei ihr quasi das Mittel, mit dem eben der Terror ausgeübt wird, und mit diesem Terror werden eben bei ihr Menschen zu einer einheitlichen Masse geformt, wenn man so will. Sie werden zu einer einheitlichen Masse verschmelzt und jeglicher Lebensraum, freier Lebensraum, in dem irgendwie noch ein Teil Spontanität und eben daraus Handlungen gegen das, was da passiert, entstehen könnte, wird vernichtet. Margit Canovan, das ist eine relativ bekannte, also das ist eine Frau, die sich relativ intensiv mit Hannah Arendts Totalitarismuskonzeption auseinandergesetzt hat, schreibt zu ihrem Totalitarismusverständnis eben dieses Zitat, ich lese es einmal vor: Er, der Totalitarismus, stellt einen entscheidenden Angriff gegen jene Merkmale dar, die uns von Tieren unterscheiden. Die Pluralität und die Spontaneität im Denken und Handeln sei nur in den Lagern vollständig entfaltet. Das Ziel besteht darin, Individualität gänzlich überflüssig zu machen und die Menschen zu identischen, berechenbaren Gattungswesen einer Tierart zu machen. Ein unaufhörlicher, willkürlicher Terror unterdrückt die Möglichkeit spontanen Handelns und gleichzeitig behindert die verrückte Logik der Ideologie die Möglichkeit, dass irgendeiner jemals noch einen unabhängigen Gedanken haben kann. Das Ziel totalitärer Systeme besteht in der Degradierung jedes Einzelnen auf die Bedingung halb Tier, halb Roboter und völlig Mensch. Das ist also, diese Konzentrations- und Vernichtungslager sind bei ihr also ein zentrales, wenn nicht das zentrale Merkmal in ihrer Totalitarismuskonzeption. Ein weiteres Merkmal, und das ist auch ein Grund, warum sie den Stalinismus nach...
Ich will dir beim Weiterklicken helfen.
Ja, ach, das ist ja... Ich muss nicht so oft klicken, das geht schon. Okay. Moment.
Sind sicher zählen.
Das ist auch ein Grund, warum sie die Sowjetunion nach Stalins Tod eben nicht mehr in ihre Totalitarismuskonzeption mit einbezieht, weil die sich ihrer Meinung nach in erster Linie, oh, jetzt bin ich gesprungen, Entschuldigung. genau, jetzt habe ich den Punkt wieder. Also, ein weiteres Merkmal davon ist, oder von der Totalitarismuskonzeption ist eben, dass ihrer Meinung nach totalitäre Regimes keine Struktur und keinen Rahmen haben. Das heißt, sie hält den Totalitarismus für eine ja immer rasende Bewegung, wenn man so will, und sie sieht darin eigentlich keine einzige Funktion, außer eben die Funktion, dass es einen Diktator gibt in diesem System, der einen totalen Machtanspruch hat. Und um diesen Machtanspruch ausüben zu können, etabliert er eben diese Konzentrations- und Vernichtungslager. Und das ist eben, jetzt komme ich zu dem Punkt von eben, ein Grund, warum sie die Sowjetunion nach Stalins Tod nicht mehr als totalitäres Herrschaftssystem begreift, weil sich die Sowjetunion da eher ihrer Meinung nach durch Stillstand ausgezeichnet hat. Ein weiterer Punkt ist eben, dass Ziele und Rahmen im Totalitarismus einfach keinen Sinn haben, weil, wie ich gesagt habe, ist es eben so, dass der einzige Sinn im Prinzip daran steht, den totalen Machtanspruch von einer einzigen Person auszulagern, und Ziele und Rahmen würden ihrer Meinung nach eigentlich dafür stehen, dass es ein gewisses politisches Kalkül gibt. Und dieses politische Kalkül heißt bei ihr nicht quasi die Macht auszubreiten, sondern im Sinne einer Bevölkerung zu handeln oder im Sinne der Bevölkerung zu handeln. Und das war in diesem System, im Stalinismus und im deutschen Faschismus, eben nicht gegeben. Damit sind eben drei wesentliche Merkmale herausgearbeitet worden. Das eine Merkmal ist eben dieses irrationale, grenzenlose Wesen, diese rasende Bewegung, die sich eben um den totalen Machtanspruch dreht. Das zweite Merkmal, und das ist die Basis dafür, ist die Herrschaft durch Gleichschaltung, also die Bevölkerung zu einer Masse zu formen, und der zentrale Moment eben die Konzentrations- und Vernichtungslager, die im Prinzip das Mittel zum Zweck sind und das Werkzeug bei ihr zum Totalitarismus. Diese Vernichtungslager haben bei ihr, oder sagt sie, haben erst in den Anfangsstadien die Funktion, dass eben politische Opposition unterdrückt wird mithilfe dieser Vernichtungslager, und wenn dann die totale Herrschaft manifestiert ist, geht es eigentlich nur noch darum, mit diesen Konzentrations- und Vernichtungslagern politische Gegner zu erledigen. Was bei Arendt auf jeden Fall im Gegensatz zu Brzezinski und Friedrich extrem wichtig ist und wo sie auch sehr viel drauf eingeht, ist damit eben die menschliche psychologische Ebene. Das heißt, sie beschäftigt sich viel mit der Frage, was muss mit den Menschen, die in so einem System passieren, damit sie dieses Grauen im Prinzip zulassen. So viel erstmal zu Arendt. Nö, jetzt zu Brzezinski und Friedrich. Im Gegensatz zu Arendt haben die eben 6 konkrete Merkmale herausgearbeitet. Das heißt, die haben sich überlegt, was macht eine totale Herrschaft aus oder was macht ein totalitäres System aus. Außerdem haben sie im Gegensatz zu Arendt, die ja wirklich eingrenzt zwischen und sagt, es betrifft nur den deutschen Faschismus und die Sowjetunion, sagen Sie, im Gegensatz zu Arendt, oder haben den Anspruch, auch weitere totalitäre Diktatoren oder Diktaturen generell mit ihrem Ansatz zu analysieren. Und die menschlich-psychologische Ebene, das wird auch an den 6 Merkmalen, die Sie rausgearbeitet haben, deutlich, spielt bei denen eine absolut untergeordnete, wenn nicht sogar überhaupt keine Rolle. Das erste Merkmal wäre da eine allgegenwärtige Ideologie. Das ist auf jeden Fall ein Punkt, den ihr euch merken solltet. Das wird bei der Extremismustheorie später noch wichtig, dass man die Bezüge herstellen kann. Dann zweitens ein Parteiensystem, drittens eine terroristische Geheimpolizei und viertens ein Nachrichtenmonopol, fünftens ein Waffenmonopol, was jetzt für einen Staat eigentlich nichts Besonderes ist, und sechstens eine zentral gelenkte Wirtschaft. Und diese 6 Wesenszüge, wenn all diese Punkte erfüllt sind, machen halt für Brzezinski und Friedrich eine totalitäre Diktatur aus. Während Hannah Arendt, und das ist auch ein entscheidender Unterschied, immer wieder betont, dass es sich dabei um etwas Irrationales handelt, also um ein totalitäres Herrschaftsregime, unterstellen Brzezinski und Friedrich mit ihrer Aufzählung ein gewisses Kalkül. Und gleichzeitig wird eben dieser Aspekt der Ideologie zum zentralen Moment in ihrer Totalitarismuskonzeption hervorgehoben. Und die 6 Werkzeuge oder diese 6 Merkmale vom Totalitarismus sind bei ihnen im Endeffekt eigentlich nur Werkzeuge, um ja die totale Herrschaft zu manifestieren und die Bevölkerung zu unterdrücken und auch gleichzuschalten. Das heißt, wie es dazu kommt, das habe ich ja eben schon mal gesagt, dass so ein System überhaupt möglich ist und die Menschen nichts dagegen tun, darauf gehen sie im Prinzip gar nicht ein, beziehungsweise sie ordnen dem Ganzen überhaupt keine Rolle zu. Das hat bei denen keine Position, es geht bei denen alles von oben aus und vom Staat aus. Und das könnte eben auch, ein Grund dafür könnte eben sein, dass sie, wie ich eben schon gesagt habe, einen wesentlich universelleren Anspruch haben. Jetzt kannst du einmal weitermachen. Die schreiben nämlich in ihrer Konzeption: Wir vertreten in der vorliegenden Untersuchung die Auffassung, dass aufgrund der uns vorliegenden Tatbestände behauptet werden kann, dass die faschistischen und kommunistischen totalitären Diktaturen in ihren wesentlichen Zügen gleich sind. Wobei sie mit diesem Ansatz oder mit dieser Vorstellung eigentlich ganz wichtige Dinge überhaupt, wie es zu solchen Systemen kommt, nämlich ausblenden. Sie setzen sich im Prinzip so gut wie gar nicht mit den Voraussetzungen, eben was ich gesagt habe, welche Rolle spielt die Bevölkerung und mit den Ursprüngen her, woher kommt diese Idee. Sie gehen zwar irgendwie darauf ein und sagen, das hat was mit der abendländischen politischen Ideengeschichte zu tun, aber letztendlich sagen sie nur, es handelt sich dabei um eine Fehlinterpretation einer Rassen- bzw. Klassenideologie. Und der Totalitarismus ist dann quasi innerhalb von Anhängern einer gewissen Ideologie nur eine Abspaltung. Das heißt, und da ist auch nochmal ein Punkt, wo man später wieder Parallelen zur Extremismustheorie erkennen wird. Sie sagen eben, es gibt innerhalb, sagen wir jetzt, einer Klassenideologie einen gemäßigten und einen radikalen Flügel. Und wenn der gemäßigte Flügel sich eben gegen den radikalen Flügel zur Wehr setzt, dann wendet der radikale Flügel eben entsprechende Mittel an und es kommt zum Totalitarismus. Und gleichzeitig, das ist auch ein Punkt, wo es wieder Parallelen geben wird, erheben sie das Christentum und die Demokratie zu Antithesen der faschistischen und kommunistischen Ideologie. Das heißt, sie schaffen einen guten politischen Raum, der im Prinzip unantastbar ist und unkritisierbar. Und erheben gleichzeitig linke und rechte Bewegungen zum dauerhaften politischen Gegner. Und gleichzeitig werden auch linke und rechte Bewegungen hier schon in dieser Totalitarismuskonzeption auf eine Stufe gestellt und im Prinzip auch schon gleichgesetzt. So viel erstmal zu den beiden. Ich will jetzt noch einmal kurz das Beispiel Nolte bringen, das dauert auch nicht lange. Wie gesagt, Nolte hat während des Historikerstreits auf sich aufmerksam gemacht. Da ging es unter anderem um die Frage, wie konnte das überhaupt passieren, wie konnte es zum deutschen Faschismus kommen. Und auch Nolte betrachtet sowohl das NS-Regime als auch die Sowjetunion als totalitäre Systeme. Und Noltes Meinung nach kam es eben zum deutschen Faschismus, weil die Weimarer Republik zusammengebrochen ist, weil sie den totalitären Kräften von links und rechts nicht standhalten konnte. Das heißt, er unterstellt da im Prinzip erstmal eine gewisse Zusammenarbeit von eigentlichen politischen Gegnern. Und seine These, die setzt dem Ganzen eigentlich nochmal die Krone auf, und geht über das hinaus, was die anderen Vertreter von der Totalitarismustheorie machen. Nämlich, er ist der Meinung, dass das NS-Regime seinen Ursprung im Bolschewismus hat. Das heißt, seiner Meinung nach ist die erste totalitäre Bewegung der Bolschewismus seit der Russischen Revolution gewesen, die, so sagt er, eine Vernichtung der Klassen praktizierte, und damit hätten sie den deutschen Faschisten eben als Vor- und Schreckbild zugleich gedient. Damit erhebt er den deutschen Faschismus im Prinzip nur zu einer Art Schutzreaktion auf linke Bewegungen in der Weimarer Republik. Und den Antisemitismus, und den Holocaust, der leider präsent war im deutschen Faschismus, beschreibt er als, führt er darauf zurück, dass es in der internationalen kommunistischen Bewegung eine große Präsenz von JüdInnen gab, und deswegen wurden diese seiner Meinung nach zwangsläufig verantwortlich gemacht für die Vernichtung der Bourgeoisie. Das heißt, bei ihm ist Antisemitismus im Prinzip nichts anderes als Antibolschewismus. Wobei er völlig außer Acht lässt, dass es Antisemitismus schon wesentlich länger gibt, als seit der Oktoberrevolution oder dem Spartakusaufstand. Und er berücksichtigt überhaupt nicht, dass der Holocaust im Nationalsozialismus mit einer Rassenideologie begründet wurde. Das heißt, er setzt Linke und Rechte, in dem Fall Systeme, nicht nur gleich, sondern geht sogar so weit und sagt, dass der Ursprung des deutschen Faschismus linke Bewegungen in der Weimarer Republik gewesen sein sollen. Zusammenfassend zur Totalitarismustheorie. Bei Arendt findet im Prinzip keine generelle Gleichsetzung statt von linken und rechten totalitären Systemen. Und sie bezieht sich in ihren Ausführungen in erster Linie auf die Konzentrations- und Vernichtungslager und geht gar nicht so sehr auf die Ideologie als vermeintliche politische Religion ein. Und sie versucht eben keinen universellen Ansatz zu produzieren, der irgendwie alles analysieren und erklären kann. Rytczynski und Friedrich versuchen hingegen, kommunistische Diktaturen und das NS-Regime auf eine Stufe zu stellen. Politische Systeme werden miteinander verglichen und aufgerechnet, was letztendlich eigentlich nur eine Verharmlosung zur Folge haben kann. Außerdem werden auf diese Art und Weise TäterInnen aus der Verantwortung genommen und eine Aufarbeitung wird vermieden. Das heißt, die Prioritäten werden verschoben von der Aufarbeitung des Nazi-Regimes hin zur DDR, und die DDR wird zur zweiten deutschen Diktatur stilisiert. Relevante Merkmale, die jetzt für die nächsten Ausführungen wichtig sind, ist auf jeden Fall schon bei der Totalitarismustheorie die faktische Gleichsetzung von links und rechts und eben die Konstruktion einer vermeintlich guten, demokratischen, unantastbaren Mitte. Nehmen wir nicht. So, jetzt erzähle ich kurz was über Backes und Jesse. Die beiden sind, wie ich eben schon gesagt habe, die bekanntesten Vertreter von der Extremismustheorie. Die beiden bringen jedes Jahr, es ist ein Jahrbuch, gemeinsam das Jahrbuch Extremismus und Demokratie raus, was auch von Bundesmitteln gefördert wird. Ich fange erst mit Uwe Backes an. Uwe Backes studierte Politik, Geschichtswissenschaft und Germanistik in Trier und hat seit 1999 eine außerplanmäßige Professur an der TU Dresden für vergleichende Diktaturforschung und ist außerdem stellvertretender Direktor für am Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung. Das ist auch ein Institut, was eben genau die Forschung, wie der Name schon sagt, betreibt, und ich glaube, über die wird sogar auch dieses Jahrbuch rausgegeben. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Aber seine Forschungsschwerpunkte an der Uni sind noch Demokratietheorie, Ideologiegeschichte, vergleichende Extremismusforschung sowie autoritäre und totalitäre Diktaturen. Außerdem organisiert er gemeinsam mit Eckart Jesse den Feldensteiner Kreis. Der Feldensteiner Kreis ist da treffen sich bekannte deutsche Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen und tauschen sich aus, aber das Pikante daran ist eben, dass sich nicht nur dort Leute zum inhaltlichen Austausch treffen, sondern dass an diesen Treffen auch regelmäßig Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen vom Verfassungsschutz teilnehmen und sich eben inhaltlich austauschen. Also so viel dazu, dass der Verfassungsschutz nicht mit dem Extremismusbegriff arbeiten würde. Zu Eckart Jesse. Eckart Jesse studierte Politik und Geschichtswissenschaft an der FU Berlin, ist Gründungsmitglied des Feldensteiner Kreises, ebenfalls Redakteur der Zeitschrift Mut, die wegen ihrer Nähe zu neurechten Publizistinnen immer wieder in der Kritik steht, und besetzt im Moment den Lehrstuhl an der Technischen Universität Chemnitz für politische Systeme, politische Institutionen, und seine Forschungsschwerpunkte sind Demokratie, Extremismus, Totalitarismus sowie Wahl- und Parteienforschung und das politische System der BRD und die historischen Grundlagen der Politik. Hinweise auf deren politische Einstellungen habe ich jetzt mal zwei Sachen rausgesucht. Das ist zum einen, das wird von sowohl von Backes als auch von Jesse, hat man das so schon zu hören bekommen, sind beide der Meinung, dass es in Deutschland kein Problem mit Neonazis gibt. Beziehungsweise es gibt erst dann eins, wenn Linke der Meinung sind, dass sie gegen sie vorgehen müssen, weil dann würden nämlich die Linken unter dem Deckmantel, gegen die Neonazis vorzugehen, eigentlich gegen die Ordnung der BRD vorgehen und diese abschaffen wollen. Anderer Punkt ist, dass Jesse sagt, dass es in Deutschland oder beziehungsweise der Antisemitismus, den es in Deutschland gibt, auf eine privilegierte Position der Jüdinnen in Deutschland zurückzuführen wäre und dass diese privilegierte Position eben, die haben sie aufgrund ihrer Erfahrungen im deutschen Faschismus, und je schwächer diese Position wird, sagen sie, desto lauter wird der Antisemitismus in Deutschland vor allem von den Jüdinnen beschworen, um eben jüdische Organisationen wieder zu stärken. Das ist so seine Sicht der Dinge. Meiner Meinung nach sind die Aussagen eindeutig im rechtskonservativen Bereich zu verorten. Und sie selbst verorten sich aber gemäß ihrer Extremismustheorie in der politischen Mitte. Wie das möglich ist, da komme ich jetzt zu. Ja, Backes und Jesse beziehen sich auch in ihren Texten explizit auf die Extremismustheorie. Da gehen sie immer wieder drauf ein. Sie gehen sogar so weit und sagen, dass quasi die Totalitarismustheorie Bestandteil eines demokratischen Selbstverständnisses wäre, und sind der Meinung, dass ihre Extremismustheorie quasi eine verbesserte Version der Extremismustheorie ist, weil sie nicht nur totalitäre Regimes beschreibt, sondern in der Lage ist, antidemokratische Tendenzen jeglicher Art zu entlarven. Die Extremismustheorie oder in der Extremismustheorie konstruieren Backes und Jesse eine politische Mitte, in der sie erstens sich selbst verorten, wie ich eben schon gesagt habe, und zweitens im Gegensatz zu den politischen Rändern grundsätzlich demokratisch ist und drittens von linken und rechten Extremistinnen oder Extremisten permanent bedroht wird. Damit wird eben der Extremismus zum Sammelbegriff im Prinzip für politische Ränder. Erstmals wurde dieser Extremismusbegriff von Maxime Leroy so verwendet, wie sie ihn verwenden, oder ähnlich. Und Maxime Leroy ist ein französischer Publizist, der diesen Begriff benutzt hat, um die Partei Lenins zu beschreiben und später die italienischen FaschistInnen. In Deutschland fand dann der Begriff das erste Mal Einzug nach dem Zweiten Weltkrieg, aber erstmal nur in den Sozialwissenschaften. Und von da aus ebnete er sich dann so nach und nach auch seinen Weg in den öffentlichen Sprachgebrauch, sage ich mal. Und das ist spätestens passiert, als der Verfassungsschutz eben seine Begrifflichkeiten auch in den Verfassungsschutzberichten angepasst hat. Das war 1976. Davor haben sie mit dem Radikalismusbegriff gearbeitet, haben sich dann aber eben davon entfernt, weil der hat einfach eine positive Begriffsgeschichte. Das heißt, Radikalismus heißt im Prinzip nichts anderes, also es kommt vom lateinischen Wort radix, und radix bedeutet Wurzel, und das heißt im Prinzip nichts anderes, als ein Problem an der Wurzel anzupacken. Das heißt, dieser Begriff ist nicht per se schlecht konnotiert, sondern hinterfragt den Kern der Sache, wenn es um ein Problem geht. Im Gegensatz dazu ist der Extremismusbegriff in jeder Hinsicht negativ. Da gibt es eigentlich keine Möglichkeit, den positiv zu deuten. Als Grundlage für diesen um diesen Begriff zu definieren, definieren Backes und Jesse erstmal eben diese demokratische Mitte, die sich definieren lässt auf Basis der FDGO, also auf der freiheitlich-demokratischen Grundordnung und eben auf dem Konzept der streitbaren Demokratie. Was das genau ist, werde ich gleich noch erzählen. Ich will erst nochmal auf einen Vorläufer von dem Extremismusmodell eingehen. Das war von Manfred Funke. Das war der erste deutsche Wissenschaftler, der sich explizit mit diesem Begriff beschäftigt hat. Ich weiß nicht, wie viele Leute hier das Extremismusmodell von Backes und Jesse vielleicht schon kennen, aber ich nehme jetzt mal ein bisschen was vorweg. Manfred Funke hat eben ein Schaubild gezeichnet. Da gibt es einen kleinen Kreis in der Mitte und einen großen Kreis drumherum. Und in diesem kleinen Kreis in der Mitte befindet sich eben der verfassungskonforme Bereich, wo sich die Demokraten und Demokratinnen befinden. Und alles drumherum sind Extremistinnen. Da wird halt überhaupt nicht unterschieden zwischen rechts und links. Das spielt überhaupt keine Rolle. Da haben Backes und Jesse ihm gegenüber einen kleinen Vorsprung. Die gestehen dem nämlich schon zumindest einen kleinen Unterschied zu. Da könnte jetzt einmal weitergeschaltet werden. Das sieht man an dem folgenden Zitat. Der Begriff des politischen Extremismus soll als Sammelbezeichnung für unterschiedliche politische Gesinnungen und Bestrebungen fungieren, die sich in der Ablehnung des demokratischen Verfassungsstaats und seiner fundamentalen Werte und Spielregeln einig wissen. Sei es, dass das Prinzip menschlicher Fundamentalgleichheit negiert, Rechtsextremismus, sei es, dass der Gleichheitsgrundsatz auf alle Lebensbereiche ausgedehnt wird und die Idee der individuellen Freiheit überlagert, Kommunismus, sei es, dass jede Form von Staatlichkeit als repressiv gilt, Anarchismus. Das heißt, sie gestehen schon irgendwie zu, auf eine gewisse Art und Weise, dass es unterschiedliche politische Spektren gibt und sagen nicht, es gibt nur Extremismus und das war's. Aber sie setzen die verschiedenen politischen Spektren direkt wieder in eine Beziehung zueinander, indem sie ihnen eben ein gemeinsames Ziel unterstellen, nämlich die Verfassungsfeindlichkeit. Sie gehen eben davon aus, was ich eben schon gesagt habe, dass quasi die Mitte, in der sie sich verorten und eben auch die BRD, eine wertgebundene, streitbare Demokratie ist, so nennen sie das. Und diese sei nur im Untergang des Kontexts der Weimarer Republik zu verstehen, denn die interpretieren eben auch den Untergang der Weimarer Republik so, dass es eben eine Mitte gab und die wurde bedroht von Extremisten und die haben dann die Demokratie zu Fall gebracht und deswegen wäre es zum deutschen Faschismus gekommen. Daraus sollte dann gelernt werden und deswegen gibt es jetzt in der Verfassung die Möglichkeit, Parteien, die die freiheitliche demokratische Grundordnung bekämpfen, auf Antrag des Bundestages, des Bundesrates oder der Bundesregierung vom Verfassungsgericht verbieten zu lassen. Und zudem besteht eben die Möglichkeit, Vereine und Organisationen zu verbieten, wenn davon ausgegangen werden kann, dass sie eben die FDGO bedrohen. Mithilfe der deutschen Verfassung und der FDGO lässt sich halt also ermitteln, quasi, was extremistisch ist und was nicht. Es wird geguckt, was ist verfassungsfeindlich, was ist verfassungsfreundlich. Und daran, anhand dessen wird halt eben festgemacht, die Person ist extremistisch und die andere Person ist es nicht. Sie gehen auch darauf ein, dass es eben unterschiedliche Formen gibt, wie man die Verfassung ablehnen kann. Das heißt, es muss nicht immer politisch sein. Wenn ich jetzt irgendwie losgehe und jemandem aufs Maul haue, dann habe ich damit auch gegen die FDGO verstoßen. Aber solange ich dabei eben keinen politisch-ideellen Hintergrund habe oder keine politisch-ideelle Motivation, dann wird es eben als ganz normale Kriminalität abgetan. Und da ist eben dann auch ein zentraler Bezugspunkt zur Totalitarismustheorie, die eben auch die Ideologie zum zentralen Moment erheben. Backes und Jesse machen das auch, bei denen heißt das aber dann Doktrin. Das ist ein zentrales Merkmal von ihnen, von Extremismus. Die anderen beiden Merkmale von dreien sind die Organisation und die Aktion. Unter Organisation verstehen sie eben, dass Leute, die die gleiche politische Gesinnung haben, sich zusammentun und sich eben durch dieses Zusammentun explizit von allem, was um sie herum ist, abgrenzen. Und unter der Aktion verstehen sie eben, wobei da explizit zum Beispiel noch nicht die Agitation von neuen Mitgliedern reinfällt, alles, was sich irgendwie nach außen richtet, um das politische Ziel zu verwirklichen. Wobei da keine Rolle spielt, ob es sich dabei um eine legale oder um eine illegale Aktion handelt. Das heißt, damit analysiert die Extremismustheorie, wie die Totalitarismustheorie, eigentlich ausschließlich oberflächliche Merkmale und beschäftigt sich im Prinzip überhaupt nicht mit der Links-Rechts-Dichotomie, die es im politischen Raum gibt. Und damit analysiert sie auch absolut unabhängig von Inhalten. Nach Backes und Jesse ist diese Links-Rechts-Dichotomie, da muss man ihnen wahrscheinlich sogar recht geben, relativ zu ungenau, zu unkonkret und deshalb wollen sie die nicht so gerne anwenden und haben deswegen ihr eigenes Modell entworfen, dazu komme ich gleich noch. In dem Kontext ist es aber ein bisschen fragwürdig, wenn man ihre Begründung kennt, warum sie diese Links-Rechts-Dichotomie nicht so gerne benutzen wollen. Sie haben nämlich Angst, dass mit dem Begriff der Rechten Konservative und Faschistinnen in einen Topf geworfen werden wollen können, mit dem Begriff der Linken SozialdemokratInnen und KommunistInnen. Aus diesem Grund haben sie, wie ich ja eben gesagt habe, das Hufeisenmodell entworfen. Das ist hier zu sehen. Dazu schreiben sie, das politische Spektrum lässt sich dann in der Form eines Hufeisens darstellen, dessen Pole einander entfernt und benachbart zugleich sind. Das Hufeisenmodell trägt der Tatsache Rechnung, dass die Grenzlinien zwischen politischem Extremismus und demokratischem Verfassungsstaat für die Bewertung politischer Phänomene von größerer Bedeutung ist als die jeweilige Stellung auf der Links-Rechts-Achse. Bei dieser Grafik wird jetzt auch noch mal ganz gut deutlich, worauf Backes und Jesse eben auch hinaus wollen. Bei diesem Hufeisen sieht man eben, dass sich zum Beispiel die Linksextremisten und die Rechtsextremisten wesentlich näher sind, als sie zum Beispiel der demokratischen Mitte stehen. Wie sie eben auch in diesem Zitat, was ich gerade vorgelesen habe, betonen, sie erscheinen als miteinander befreundet und verfeindet zugleich. Es wird also angenommen, dass Linksextremisten und Rechtsextremisten, so sagen sie es auch, quasi aufeinander angewiesen sind, auf diese Feindschaft, die sie untereinander haben. Dass eigentlich die erbitterte Gegnerschaft im Hinblick auf die Werte und Spielregeln der konstitutionellen Demokratie genauso wichtig ist, also dass die erbitterte Gegnerschaft zueinander genauso wichtig ist wie die Gegnerschaft zur konstitutionellen Demokratie. Das heißt, sie sind der Meinung, dass die Aktionen, die Linke zum Beispiel durchführen, eigentlich, die sich gegen rechts richten, eigentlich nur vorgeschoben sind, um unter diesem Deckmantel die Demokratie abzuschaffen. Das heißt, in dieser Extremismusdefinition geht es im Prinzip nicht darum, wofür stehen gewisse Gruppen und Parteien und Personen ein, sondern wogegen. So, gibt es jetzt erstmal Fragen, sonst würde ich zum Kritik teilkommen. Gut. Ich kurz zur Totalitarismustheorie, da gibt es nicht so viel. Was durch die Totalitarismustheorie und durch die Extremismustheorie vermittelt wird, ist eben, dass es sich bei der beim deutschen Faschismus und beim Zusammenbruch der Weimarer Republik um eine Machtergreifung der Nazis gehandelt hat. Und dieser Begriff der Machtergreifung kaschiert, dass zum Beispiel bei den letzten Wahlen 1932 schon rund ein Drittel der Wähler in die NSDAP gewählt haben. Dementsprechend werden somit einmal Überschneidungen zwischen dem Konservatismus und dem Faschismus überspielt und auf der anderen Seite handelt es sich bei der Behauptung, dass die Weimarer Republik von linken und rechten Bewegungen zusammen, teilweise wird das behauptet, gemeinsam gestürzt wurde, einfach schlichtweg um eine falsche Behauptung. Auf der anderen Seite werden so die Leute, die damals beteiligt werden, aus der Verantwortung genommen und ein Aufarbeiten von dem, was da passiert ist, wird einfach vermieden auf diese Art und Weise. Cool, dann gibt es noch zwei zentrale Kritikpunkte neben der Gleichsetzung. Ich hoffe, das ist schon rausgekommen. Das ist zum einen das Demokratieverständnis, was von Backers und Jesse in ihrer Extremismustheorie vermittelt wird. Immer wieder wird sich darauf bezogen, eben, dass es ja die deutsche konstitutionelle Demokratie und das Grundgesetz quasi der Punkt sind, um den sich alles dreht. Damit wird aber ein sehr statisches Demokratieverständnis vermittelt. Erstmal wird damit vermittelt, dass die Mitte per se gut ist. Und es beruht auf der Annahme, dass staatliches Handeln auf der Verfassung beruht und damit auch immer demokratisch und auch damit auch immer auf demokratisch gefällten Entscheidungen beruht. Das heißt, das Demokratieverständnis stützt sich in erster Linie auf einen starken Staat und den Parlamentarismus. Das heißt, Differenzierung zwischen staatlichen Handeln und der Verfassung bleibt im Prinzip gänzlich aus und Demokratie wird auf einer gewissen Art und Weise mit der Verfassung gleichgesetzt. Außerdem lässt sich auf diese Art und Weise jede Kritik, die irgendwie am staatlichen Handeln geäußert wird, ja, ins Abseits drängen, indem es mit dem Attribut belegt wird, dass es extremistisch sei, damit eben antidemokratisch, womit eigentlich auch ein Prinzip oder ein rechtsstaatliches Grundprinzip auseinander ausgehebelt wird, nämlich die Unschuldsvermutung. Das heißt, Personen, die Kritik am Handeln des Staates äußern, geraten ziemlich schnell in den Verdacht oder radikale Kritik extremistisch zu sein. Außerdem wird so eben verdeckt, dass es auch noch dass es auch Möglichkeiten gibt, dass die Gesellschaft aus der Mitte heraus oder die Demokratie aus der Mitte heraus gefährdet wird, zum Beispiel von Eliten durch Lobbyismus und so weiter. Und es wird verdeckt, dass es noch andere Demokratieverständnisse gibt als das, was von Backes und Jesse vermittelt wird. Backes und Jesse vermitteln, dass es im Prinzip das Ziel einer Demokratie ist, eine konfliktfreie Konsensgesellschaft hervorzubringen, in der ja eigentlich so wirkliche Aushandlungsformen, also das heißt unterschiedliche Meinungen, nicht wirklich erwünscht sind. Das heißt, irgendwann pendelt sich oder muss sich bei ihrem Demokratieverständnis ein Stillstand einpendeln und viele Menschen sehen ihre demokratische Pflicht im Prinzip darin erfüllt, dass sie regelmäßig zur Wahl gehen und die FDGO achten. Außerdem setzt es voraus, dieses Demokratieverständnis, was sie vermitteln, dass die gesellschaftliche Mitte per se demokratisch ist. Aber dazu werde ich dann gleich im nächsten Kritikpunkt kommen. Wie gesagt, für andere Demokratieverständnisse ist in dieser Extremismuskonzeption kein Platz. Das heißt, man könnte die Demokratie auch als eine gesellschaftliche Aushandlungsform begreifen, in der Konflikte erwünscht sind. Damit wäre sie eben offen und beweglich und konfliktlastig und Demokratie würde mehr als ein Demokratisierungsprozess verstanden. Das kann man auch Demokratie des Uneinheitlichen nennen. Die Demokratie, die Backes und Jesse vermitteln, zeichnet sich aber eher durch Stillstand aus und man hat ein bisschen den Eindruck, dass sie zugunsten dieses Konzepts der wertgebundenen, streitbaren Demokratie eingefroren wurde. Ein demokratischer Meinungsbildungsprozess scheint damit eigentlich nicht erwünscht und irgendwie hat man das Gefühl, dass radikale Kritik dann immer mit dem Stigma des Extremismus belegt wird und sie damit eben zu unterdrücken. Ein Beispiel dafür ist eben, und es wird halt alles ausschließlich über Gesetze verhandelt. Ein Beispiel wäre zum Beispiel eine Neonazi-Demo. Da kommen Leute hin und wollen diese Neonazis daran hindern, da ihre kruden Ansichten zu verbreiten und Leute, die sich da engagieren, werden häufig erstmal in die linksextreme Ecke gestellt und wenn diese Neonazi-Demo angemeldet war und legitim ist, dann machen sie sich, wenn sie Pech haben, sogar auch noch strafbar. Hier wird einfach nicht zwischen Legalität und Legitimität unterschieden, das heißt, die Leute werden kriminalisiert, indem sie den legalen Ablauf stören. Auf der anderen Seite wäre es aber durchaus legitim, gegen diese und auch mit den Grundwerten der Demokratie vereinbar, gegen Neonazis vorzugehen. So hat man auf jeden Fall den Eindruck, dass gesellschaftliche Konflikte eben ausschließlich über Gesetze verhandelt werden und eben der Status quo erhalten sein soll, um vielleicht auch die hegemoniale Stellung der selbsternannten Mitte zu festigen. Ein weiteres Problem, was diese Verortung der Mitte hat, sie würde im Grunde willkürlich dort gesetzt, wo sich politische Personen mit Deutungshoheit selber befinden. Das heißt, im Falle von Backes und Jesse wäre das im rechtskonservativen Bereich. Und jede größere politische Abweichung wird halt mit dem Stigma des Extremismus belegt und dann ist sie auch nicht mehr beachtungswürdig und befindet sich im illegalen Raum. Die Antwort auf die Frage, was ist extremistisch oder was ist nicht extremistisch, ist also im Prinzip genauso willkürlich wie die Frage, wo befindet sich die Mitte. Die Mitte befindet sich im Prinzip immer dort, wo sich zurzeit die Deutungshoheit befindet und lässt sich auf dieser Links-Rechts-Achse, wenn wir mal dabei bleiben, komplett willkürlich verschieben und dementsprechend lassen sich auch die Bereiche, was extremistisch ist und was sich im legalen Raum bewegt, auch völlig willkürlich verschieben. Zudem sind diese beiden Begriffe in ihrer Definition komplett aufeinander angewiesen. Das heißt, der Extremismus hätte ohne seine Feindschaft würde sich ohne seine Feindschaft zur Mitte nicht definieren lassen und umgekehrt würde die Mitte sich nicht ohne die Feindschaft zum Extremismus definieren lassen. Aber das scheint durchaus eine gewünschte Funktion auch von dieser Extremismustheorie sein und das wird auch bei Manfred Funke, auf den ich schon mal eingegangen bin, der hat in einer früheren Extremismusdefinition geschrieben, der Extremist tritt gegen eine bestehende Herrschaftsstruktur an mit der Berufung auf ein höheres Recht zum notwendigen Systemwandel. Dabei ist ihm dann ein kleiner Fauxpas unterlaufen, würde ich mal sagen, weil wenn er schreibt gegen eine bestehende Herrschaftsstruktur, dann kann das alles Mögliche sein. Dann muss das nicht unbedingt eine Demokratie sein. Und damit würde er dann zum Beispiel auch Widerstandskämpfer im deutschen Faschismus zu Extremisten machen. Deswegen haben wahrscheinlich Backes und Jesse diese Definition nochmal um diesen Teil der FDGO erweitert. Aber im Prinzip von der Funktion geht das auf das Gleiche hinaus. Es geht darum, Leute mit einem Stigma belegen zu können. So, jetzt komme ich zum letzten Kritikpunkt. Das ist eben, was ich eben gesagt habe, es wird davon ausgegangen, dass die Bevölkerung per se demokratisch ist. Ich würde sagen, da kann man im Prinzip nicht von ausgehen. Einige von euch kennen, es gibt regelmäßige Studien, die meisten von euch kennen die wahrscheinlich, von Heidmeier, die deutschen Zustände und von der Friedrich-Ebert-Stiftung gibt es vom Rand zur Mitte und die Mitte in der Krise. Da habe ich mal ein paar Zahlen rausgesucht. Zum Beispiel finden etwa ein Viertel der Deutschen, das sind so haben die diese Fragen auch beantwortet, die waren so formuliert, dass die BRD eine einzige starke Partei benötige, welche die Volksgemeinschaft insgesamt verkörpert. 34,3% sind der Meinung, dass Ausländer nur nach Deutschland kommen, um den Sozialstaat auszunutzen und 17,2% denken, dass der Einfluss der JüdInnen auch heute noch zu groß sei. Also das sind nur so ein paar exemplarische Zahlen, die von 2010 sind, aus der Mitte in der Krise, aber glaube ich ganz gut belegen, dass man nicht unterstellen kann, dass sich diese vermeintliche Mitte politisch auch immer in der Mitte befindet und demokratisch ist. Es zeigt vielmehr, dass diese Ansichten auch entgegen von Backes und Jesses Behauptungen, die ich da bei ihrer Beschreibung genannt habe, also dadurch durchaus auch in der Mitte vorhanden sind und dass es durchaus ein Problem mit rechten Einstellungen in der Gesellschaft gibt und man die Mitte davon nicht freisprechen kann. Vielmehr könnte man, glaube ich, sagen, dass sie in der Mitte auf fruchtbaren Boden fallen. Aus diesem Grund glaube ich oder würde ich sagen, bringt es auch nicht viel, das Nazi-Problem, was es in Deutschland immer noch gibt, ordnungspolitisch anzugehen, das heißt mit Polizeipräsenz und Verboten, sondern dass man sich die sozioökonomischen Bedingungen angucken muss, in denen diese menschenverachtenden Ideologien eben gedeihen und auch wachsen. Ein Schlüssel dazu, auch zu guter Arbeit wäre mit Sicherheit, also guter antirassistischer Arbeit wäre mit Sicherheit auch Präventionsarbeit, das heißt politische Bildung gegen rechts, aber das bringt auch nichts, wenn man eben davon wie es zum Beispiel der Verfassungsschutz mittlerweile macht, diese auf der Extremismustheorie aufbaut, weil die sich einfach überhaupt nicht mit Inhalten auseinandersetzt und sich da auch dann nichts widerlegen lässt dementsprechend. Ein weiteres Problem, was die Extremismustheorie hat, ist, dass es scheinbar nur manifeste ExtremistInnen gibt. Das heißt, also mit manifest meine ich, wenn ich in meinem stillen Kämmerlein sitze und mich darüber ärgere, dass es hier so viele POC in Deutschland gibt, dann ist das noch überhaupt kein Problem. Und das ist halt eben, und dann ist nochmal die andere Frage, wie lassen sich rassistische Straftaten verfolgen? Also es wird davon ausgegangen, dass quasi eine rassistische Straftat nur physisch ausgeübt werden kann und nicht auch psychisch auf verbaler Ebene verletzen kann. Und das ist halt ganz schwierig greifbar. Also viele rassistische Beleidigungen zählen in Deutschland zum Beispiel nicht als Beleidigung. Und man hat den Eindruck, dass eben das aber auch gewollt ist oder dass zumindest versucht wird in Deutschland, das Rassismusproblem klein zu reden und dass man es deswegen zum Beispiel auch gegen linke Gruppen und linke Aktionen aufrechnet. Wie zum Beispiel die Amadeo-Antonio-Stiftung zählt seit 1990 183 Opfer, Todesopfer rechter Gewalt. Die RBRD kennt aber nur 63 davon an. Also ich finde, das sind schon bezeichnende Zahlen. Von daher erscheint es eigentlich völlig absurd, dass über diese Extremismustheorie versucht wird, erstmal den Linksextremismus mit Rechtsextremismus gleichzusetzen und rechte Aktionen in Deutschland damit runterzuspielen. Außerdem ist es einfach völlig falsch, die Probleme ausschließlich an den Rändern zu verorten und da eben die Mitte von diesen Problemen freizusprechen. Ich habe jetzt nochmal ein paar Beispiele, wie sich das dann in politischer Arbeit, auch in den Medien niederschlägt. Das oberste ist aus einem Film der Bundeszentrale für politische Bildung. Da sieht man eben ganz schön, da gibt es auch rechts, links und die Mitte und der Punk links und der Nazi unterscheiden sich im Prinzip eigentlich nur durch den Irokesen, würde ich sagen. Und es wird vermittelt, so sehen die Leute aus, die wir hier nicht haben wollen, und das sind die Extremisten. Rechts sieht man dann ganz gut nach dem NSU-Skandal, wie das auch einfach mittlerweile in die Öffentlichkeit übergegangen ist und von den Medien aufgenommen wird und direkt getitelt wird, die Braune Armee-Fraktion. Und unten links ist nochmal ein Ausschnitt aus den Bildungscomics Andis, nennen die das selber. Da sind die, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, ich erzähle mal kurz den Kontext, da sind die drei gerade unterwegs zu einer Nazi-Demo und wollen die blockieren und stehen da an der Bushaltestelle, und an dieser Bushaltestelle treffen sich dann ein Linker und ein autonomer Nationalist und geraten halt in ein Wortgefecht, und die Schlüsse, die sie daraus ziehen, ich kann das von hier nicht lesen, könnt ihr das lesen? die reden voll den gleichen Quark und aussehen tun sie auch gleich, aber hassen tun sie sich wie die Pest. Also das ist im Prinzip das, was der Verfassungsschutz unter Bildungsarbeit versteht. Jetzt habe ich noch einen Film, einen Filmausschnitt, das ist aus einem Werbevideo vom Verfassungsschutz, wo der mal so ein bisschen sein Image aufpoliert. Der geht eigentlich ein bisschen länger, das sind jetzt die ersten 2 Minuten aus dem Film, und ich würde sagen, ihr lasst das einfach mal auf euch wirken und ihr könnt ja mal sehen, wie die Extremismustheorie auch bildlich umgesetzt werden kann. Ach shit.
Wir sind ja nicht mehr da drin. Da haben wir. Thank you.
darstellt, ist sie angreifbar. Extremistische Kräfte versuchen unter dem Deckmantel oder im Schutz der demokratischen Grundordnung diese Rechte zu unterwandern.
Das war's von mir. Danke.